Das ist richtig so.
Wobei das natürlich schade ist, denn man hat ja schon den Eindruck, das Thema bringt die katholische Kirche in Deutschland völlig durcheinander. Jetzt wird gemeldet, dass Papst Benedikt XVI. Sich zu diesen ganzen Fällen endlich äußern wird. Wie wird das alles in der Katholischen Akademie in Berlin diskutiert?
Na, in der Katholischen Akademie werden die Diskussionen im Moment vor allem auf der internen Ebene geführt. Und die Überlegung ist natürlich, sind es Dinge, zu denen man von einer Institution wie der Katholischen Akademie Stellung beziehen muss? Die Katholische Akademie ist keine Einrichtung der Kirche, die strukturell irgendwelche Verantwortung zu tragen hat. Wir sind ein Ort der Reflexion und der Aufarbeitung. Und ich denke, der Fokus unseres Nachdenkens, der eben auch ein längerfristiger sein muss, wird sein, was werden diese Fragen nochmal an Kirchenverständnis hochspülen? Welche Fragen sind quasi mit einem längeren Atem zu bedenken?
Das neue Heft der Fuge trägt den Titel Zeichen ferner Freiheit, Kulturkritik 1. Herr Schenuel, was für eine Freiheit haben Sie da im Sinn? Eine, die in der Ferne schon sichtbar wird oder eine, die so weit in die Ferne schon gerückt ist, dass sie zu verschwinden droht?
Ja, wir, als wir über Kulturkritik gesprochen haben, da fiel uns auf, dass Kulturkritik so eine destruktive Komponente ja auch hat. Dieses sich abarbeiten an den schrecklichen Dingen und sich daran ereifern. Und uns schien, dass Kulturkritik sich nicht selber genügen darf, sondern über sich selber hinausweisen muss. Wann sagt man denn wirklich mal ein Wort, ein wirklich optimistisches Wort oder ein hoffnungsfrohes Wort, von dem man hinterher nicht das Gefühl hat, dass es doch irgendwie ein bisschen gelogen war? Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man sich die Negativität zutraut.
Das Positive aber nicht.
Das Positive nicht in dem Ausmaß. Und meine Hoffnung ist, dass man durch die Ehrlichkeit der Negativität vielleicht doch an die Stelle kommt, wo man sich auch zutrauen darf, mal was Hoffnungsfrohes zu sagen, wo man danach nicht das fade Gefühl hat, dass es doch gelogen ist. Das ist vielleicht dieses Zeichen ferner Freiheit. Wir haben ja häufig das Phänomen, dass von Freiheit und Selbstbestimmung die ganze Zeit geredet wird, von Leuten, die in ihrem Antlitz schon sich so sehr verkrampfen, dass man nicht den Eindruck hat, dass da von der Freiheit gesprochen wird, die Freiheit sich wirklich manifestiert.
Das Heft enthält unter anderem einen Essay des Soziologen Hans Joas über den Theologen, Kulturphilosophen und Politiker Ernst Troeltsch, ein Gespräch mit dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp über den konturlosen Staat. Eine Erstübersetzung ist zu finden aus den kulturkritischen Briefen des französischen Schriftstellers Georges Bernard Nos. Eröffnet wird die neue Fuge mit einem Text von Norbert Hummelt, Jahrgang 62, ein Haufen zerbrochener Bilder zur ästhetischen Faszination des Katholischen. Norbert Hummelt geht aus von der These, dass diese ästhetische Faszination des Katholischen jahrhundertelang wie selbstverständlich war, dass sie heute aber in Zeiten, da der altehrwürdige Ritus der lateinischen Messe reformiert wurde, ihre Strahlkraft eingebüßt habe. Was macht die, Zitat, Strahlkraft, die vom Katholischen auf den geistigen Menschen ausgeht, was macht die aus? Jetzt zwei lächelnde Gesichter.
Das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Da diese Strahlkraft auch eine ist, die nicht sprachlich ist, ist es, glaube ich, sehr schwierig, sie in Worte zu fassen. Norbert Hummelt ist, glaube ich, ein Lyriker, der sehr genau hinschaut und der aus der Kindheitserinnerung und aus dem Moment eines einfachen Pathos, nenne ich das jetzt einfach mal, die Dinge auf sich wirken lässt. Und mir scheint, dass er dadurch etwas von dem Atmosphärischen, des Katholischen einfängt.
Also ich glaube, ein Aspekt, den ich aus diesem Text besonders stark empfunden habe, war der, dass er verweist auf, was in dem Zerbrechen ja anklingt, auf etwas Größeres, an dem er nur noch teilhaft Anteil nehmen kann, also indem er nur noch in Teilen, in diesen zersplitterten Strukturen etwas sehen kann. Und insofern ist auch da die Hoffnung auf diese Strahlkraft, die von woanders herkommt, besonders groß enthalten. Also das viel Größere einer Tradition, das viel Größere, der Text ist ja inspiriert von den Eindrücken, die er in den Venediger Kirchen hat und diesen wunderbaren Deckengemälden dort, von denen er schildert, an wie vielen Stellen er gewissermaßen erst im Nachgang sich die historischen Zusammenhänge, die dort abgebildet sind, wieder erschließen muss, weil die Tradition gewissermaßen Abbrüche erlebt hat.
Ich fand es schön zu lesen, wie Hummelt beschreibt, wie die katholische Tradition jahrhundertelang die Kunst prägte und dann relativ schnell, nicht verschwindet, aber fast nahezu vollständig zurücktritt. Zitat, die Kluft tut sich erst auf zwischen uns und Rilke. Er ist, so frei und ästhetisch eigenmächtig er auch mit den christlichen Motiven umgeht, noch selbstverständlich in ihrem Bann. Wir haben heute das Nachsehen und das Aufsammeln der Scherben zu besorgen und können froh sein, wenn wir nur zwei zusammenfügen können. Trotzdem sehe ich zu diesem Prozess des Zusammenfügens keine keine Alternative und als Schriftsteller keine größere Aufgabe, als mich daran zu beteiligen. Zu den Vorzügen der katholischen Religion gehört es, ein reichlich heterogenes Gemisch aus Denk- und Gefühlslagen einigermaßen gelassen ertragen zu können. Man kann als Katholik ganz gut mit dem Zweifel, sogar mit dem Unglauben leben, solange die Sinne es besser wissen. Und dann folgen Beschreibungen katholischer Rituale, also die Hand im Weihwasserbecken, das Beugen der Knie, das Entzünden der Kerzen. Erklären Sie mir das, wie lässt sich ganz gut mit dem Unglauben leben, solange die Sinne es besser wissen, wie Herr Hummel schreibt?
Das ist natürlich eine sehr individuelle Erfahrung. Ich glaube, sie hat damit zu tun, dass man auch als glaubender Mensch ja immer wieder Täler durchlaufen muss, in denen der Glaube quasi nicht aktiv zu spüren ist, indem man das Vertrauen für einen Moment Ferne, also als Resonanzferne in sich spürt. Dann sind die Möglichkeiten des Nicht-Argumentieren-Könnens, sich das nochmal neu herbeizauberns und beibringen-Könnens, dann wahrscheinlich nur im Handlungskontext und auch in sinnlichen Zusammenhängen zu überwinden. Sprich, in den Gottesdienst zu gehen, bestimmte Sprechformen gewisser mitzumachen, beim Brevier beten, heißt es in den Eingangskommentaren, die Lippen müssen, selbst wenn es nicht lautes Lesen ist, die Lippen müssen quasi die Wörter formen. Ich glaube, da ist ein ähnlicher Gedanke dran aufgehoben. Manchmal genügt es, etwas einfach zu vollziehen und damit sich nicht herüber zu retten. Ich glaube, der Punkt ist nochmal wichtig. Es geht nicht darum, so lange weiter zu murmeln, bis ich es wieder glauben kann, sondern mir selbst quasi den Zusammenhang, in den ich mich gestellt habe, nicht preiszugeben, weil man eben eine Krise hat, weil man an der Stelle steht, in der einem vielleicht auch dieses Gnadenmoment des aktualisierten, gegenwärtigen Gottes nicht geschenkt ist.
Ich gestehe, dass ich beim Lesen an einen katholischen Priester dachte, der sich gerade an einem Jungen vergangen hat und der diese Krise, die das ja unzweifelhaft auch für ihn bedeutet haben wird, nun sozusagen auffängt durch genau diese Sakramente, die hier Herr Hummelt beschreibt oder die Sie, Herr Knechtges, auch eben gerade beschrieben haben. Ist das so vorstellbar?
Ich glaube schon, dass es so vorstellbar ist. Und da in diesem einen Punkt würde ich auch Norbert Hummelt widersprechen. Ich glaube, dass die Scherben aufsammeln nicht nur was ist, was wir machen müssen, sondern was seit jeher getan werden musste, nämlich die eigenen Scherben. Und dazu kann das, was Sie jetzt geschildert haben, auch dazugehören. Aber wir häufen ja auch selber in unserem eigenen Leben Scherben an. Es sind ja nicht nur die Patres, die sich an Kindern vergehen, die Scherben anhäufen, sondern wir selbst auch.
Also was ich auch wichtig finde bei der Frage ist, dass die Schuldfrage, die sich angesichts des Priesters oder des Paters, der sich jetzt vergangen hat, gestellt wird, natürlich nicht damit beantwortet ist, dass wir ein moralisches Urteil gefällt haben. Er nicht über sich, wir nicht über ihn, irgendeine Jurisdiktion nicht über ihn. Sondern dann fängt ja eigentlich das Problem danach erst an. Und ich meine jetzt nicht die Prävention, dass nicht wieder vorkommt, das ist auch ein Punkt, sondern die Bewältigung einer solchen Schuld, zum Beispiel für diesen Patres und für die Menschen in seiner Nähe, die entsetzt sind über das, was passiert ist. Und an der Stelle quasi abschätzig auf ritualisierte Formen zu gucken, fände ich ganz unzutreffend, sondern sie können, und davon bin ich jedenfalls fest überzeugt, dass der sakramentale Zusammenhang durchaus ein Raum ist, in dem Schuld bewältigt werden kann. Das Bußsakrament ist nicht zufällig im Kanon der Sakramente mit drin, ist ja gerade ein zentraler Bestandteil des Sich-Eingestehens, des Sich-Darüber-Klarwerdens, dass es Dinge zu bereuen gibt und die es dann auch in den Lebensvollzug quasi in einer neuen Weise diese Schuldbewältigung möglich macht. Da ist es halt mit Absitzen im Gefängnis nicht getan.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Martin Knechtges und Jörg Schenuit, den Herausgebern der Zeitschrift Fuge, Journal für Religion und Moderne. Herr Schenuit, von Ihnen findet sich im neuen Journal der Essay Masken der Umkehr 1. Das ist ein Klagegesang über unter anderem eigene Versäumnisse, Zitat, versäumte Nächte, versäumte Frauen, versäumte Sünden, versäumte Unschuld. Darüber, dass keine ihrer Überzeugung wirklich hält, darüber auch, wie Sie schreiben, dass das Mysterium des Glaubens immer ferner rückt. Ein aphoristisch gehaltener Text, ein Zitat vielleicht daraus, in dem Sie beklagen, dass unsere Gegenwart kaum noch Pathos kennt, da schreiben Sie. Wo keine Zeichen, Bilder und Geschichten mehr sind, keine Verehrungen und Liebesschwüre, keine Meister und Vorbilder, wo das einfache Wort nichts zählt und selbst Prediger darauf bedacht sind, nicht feierlich zu klingen, da ist die Luft dick und der Atem flach. Wo nur mehr metasprachlich jongliert wird, ohne Erfahrung, ohne Gegenwart, ohne Gefühl und Traum, wo der neue Gott aus Angst verharmlost wird, statt dass wir ihn fürchten, wo kein neues Wort mehr zur Welt kommen darf und wo nicht mehr mit ernster Zuversicht gezecht, geschweige denn geraucht wird, da ist auch die Jugend fern, die dem verhungernden Frühgreis Nachschub liefern könnte. Zitat Ende, mit ernster Zuversicht Zechen. Mhm. Zuversicht in Bezug worauf?
In Bezug darauf, überhaupt eine Sprache zurückzugewinnen, die nicht zynisch ist, sondern die sich dem Schmerz des Lebens aussetzt und nicht versucht, jeden Gedanken, den sie denkt, im nächsten Augenblick schon zu beschwichtigen und daraus eine Geschichte zu erzählen, die schon abgeschlossen ist. Das ist, glaube ich, das destruktive, das gewaltvollste Moment, dem wir heute begegnen, in jedem Gespräch, in jeder, auch in journalistischen Sendungen gewisserweise, dass stets die Geschichte abgeschlossen wird mit einem autoritativen Wort, das aber nicht trägt und nicht hält für längere Zeit. Und das fade Gefühl, was man dann hat dabei, das ist glaube ich, das Motiv, was diesen Notaten und Aphorismen zugrunde liegt. Ich glaube, es ist auch eine Kulturseuche, das darf man schon so sagen, der liberalen Demokratie, dass sich jeder befugt fühlt, zu allen Sachen was zu sagen und die permanent seine moralischen Urteile zu sprechen. Ist so ein bisschen so wie beim Fußball, da gibt es halt diese Leute, die immer vom Clubhaus stehen und die Mannschaftsaufstellung besprechen und sagen, sozusagen, wie der Trainer es hätte besser machen können. Das wandert in den Alltag ein und prägt jedes Gespräch.
Also ein wichtiger Punkt, den Sie auch am Anfang nachgefragt hatten, ist dieses Endlichkeitsmoment in den gegenwärtigen Diskussionen. Also immer auf den Punkt kommen zu müssen, keine Perspektiven offen lassen zu müssen, quasi eine nicht nachdenkliche Grundhaltung. Das ist doch ein überraschender Zusammenhang, dass eine Gesellschaftsform, in denen das Miteinanderreden und der Austausch der Argumente angeblich im zentralen Raum steht, letztlich als vielleicht auf einer mechanistischen Weise auch dafür sorgt, dass in einer sensibleren Weise das Zuhören immer mehr verloren geht, sondern in lauter Weise sprechen, um sich durchzusetzen, qua dieser Mechanik des Abstimmens, des nach 4 Jahren wieder gewählt werden Müssens, des im Rat zu Wort Kommens, die Sensibilität des Zuhörens beschädigt hat.
Das Feuilleton-Pressegespräch heute mit Martin Knechtges und Jörg Schinuit, den Herausgebern der Zeitschrift Fuge, Journal für Religion und Moderne. Das neue Heft der Fuge, Zeichen ferner Freiheit, Kulturkritik 1, ist jetzt in Berlin erschienen. Da hören Sie Deutschlandradio Kultur auf der Frequenz 89,6 MHz. Meine Herren, vielen Dank.
Danke auch.